Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums der Universität Marburg. Mein Name ist Angela Fitsch und das Thema heute ist der Tradwife-Trend und was an ihm gefährlich ist. Tradwives, ohne zu viel zu verraten, das ist die Abkürzung für Traditional Wives, also traditionelle Ehefrauen. Sie kümmern sich ausschließlich um Haushalt und Kinder, der Mann verdient das Geld. Sie verkörpern damit ein Rollenbild aus den 50er Jahren. Auf Social Media erleben diese Tradwives gerade eine riesige Renaissance. Nicht nur in den USA, wie man denken könnte, sondern auch hierzulande. Und jetzt könnte man eben auch meinen, naja, nun lass sie doch, aber problematisch daran ist die Nähe zu traditionalistischen oder gar extrem rechten Inhalten. Über dieses Phänomen forscht und arbeitet Sophia Fechter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Demokratiezentrum der Philipps-Universität Marburg. Hallo Sophia, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Du hast Politikwissenschaften und Geschichte studiert und hast einen Masterabschluss in Friedens- und Konfliktforschung. Du bist von Berufswegen, kann man sagen, in deiner Forschung viel im Internet unterwegs und beobachtest, wie Inhalte auf Webseiten, Petitionsplattformen, in sozialen Medien oder auch in Podcasts Einfluss nehmen auf reale politische Auseinandersetzungen. Und dazu gehören eben auch die Tradwives, so ist das, glaube ich, zu erklären. Oder habe ich was Falsches gesagt?
Genau, das stimmt.
Okay. Und um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen, Sophia, wie präsentieren diese Tradwives sich eigentlich im Internet? Kittelschürze und Lockenwickler sind dabei vermutlich nicht die bevorzugten Accessoires, oder?
Also es ist so, dass beim Tradwife-Phänomen, man kann das in verschiedenen Kategorien fassen. Wir können den Begriff so ganz, ganz eng fassen. Dann können wir sagen, das ist eigentlich eine Kopie einer Realitätsimagination der 50er Jahre in den USA. Das bedeutet, diese Tradwives, die präsentieren sich tatsächlich so. Also die ziehen tatsächlich diese typischen Bauernkleider mit Schürzen an, Lockenwicklern, also alles, was du gerade gesagt hast. Das ist, wenn man das im ganz engen Sinn fasst, sogar der Ursprung von diesem Tradwife-Trend. Da kommt eine ganz arg starke, eine Romantisierung, kann man sagen, dieser Jahre her. Aber natürlich nicht eine echte Reflexion der Zeit, sondern es wird eben ein romantisiertes Bild der 50er Jahre USA dargestellt in diesem Trend. Und wenn man diesen Tradwife-Trend ganz eng fasst, dann ist der Ursprung tatsächlich, dass man das an der Kleidung erkennen kann und an dem Haarstil.
Okay, wir gucken jetzt mal in die Küchen. Also wir werden uns ja länger mit diesem Phänomen jetzt auseinandersetzen. Wir gucken auch mal in die Küchen, in denen sich Tradwives inszenieren. Die suggerieren vermutlich Wohlstand und heile Welt. Aber was ist eigentlich die Botschaft?
Genau, was jetzt in dem Tradwife-Trend suggeriert wird, ist, wenn man mal in die Küche reinschaut, in denen diese Frauen ihre Videos auch meistens drehen, das ist nämlich einer der Hauptdrehorte solcher Videos, dann wird da ganz arg romantisiert das traditionelle Kochen. Also dann kommen da Sachen her, wie zum Beispiel einen Brotlaib von allein, von Mehl kochen mit Salz und alles zusammenmischen und ganz von Anfang an zubereiten. Das ist ein Thema, das groß ist. Also das Brotthema ist tatsächlich ein großes Thema im Tradwife-Trend. Aber insgesamt, es geht darum, dass viel beworben wird. Wir machen alles zu Hause, wir holen uns die Produkte aus dem Garten. Wir gehen nicht einkaufen und kaufen unseren Kindern irgendwie fertige Süßigkeiten oder so. Sondern ich bin eben diese Hausfrau, diese Mutter und ich koche alles zu Hause in der Küche. Und da wird dann gerne die Kamera draufgehalten und gezeigt, wie dieser Prozess dann ist.
Warum trenden eigentlich Tradwives auf Social Media sind? Das habe ich mich gefragt. So diese TikTok-Userinnen, überwiegend weiblich, und macht sie so eben zu einer wichtigen Zielgruppe, kann man das so sagen?
Es ist sehr schwierig. Also ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, wer ist denn das Publikum, aber das ist sehr durcheinander. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, wenn wir uns das ganze Phänomen mal anschauen. Im engeren Sinn kann man es nicht so sagen. Man kann sagen, ein großer Teil sind Frauen, die sich's angucken, die inspiriert sind. Ein anderer Teil sind Menschen, die das anschauen, weil sie sich im Prinzip darüber lustig machen wollen. Das ist ein großer Teil der Followerschaft. Und natürlich gibt es zu einem Tradwife auch das männliche Pendant, also quasi den Tradmann. Und da gibt es auch viele, die sich diese Videos anschauen.
Kannst du vielleicht eine Zahl nennen, um wie viele Videos es sich da handelt?
Da muss man eben beim Tradwife-Phänomen auch sehr vorsichtig sein. Wir können das ein bisschen an Hashtags sehen. Also es gibt ja so Codewörter, die benutzt werden unter Videos, damit man erkennt, was das für ein Content im Video ist. Da kann man sagen, so bei TikTok zum Beispiel über 11.000 davon gibt's. Aber das verschleiert ein bisschen die Wahrheit.
11.000 verschiedene Auftritte von Tradwives?
11.000 Videos plus 11.000 Videos, wo Tradwife als Hashtag benutzt wird. Aber gleichzeitig kann man sagen, die Tradwives, die berühmtesten Tradwives, die es gibt, die bezeichnen sich selbst nicht so. Das bedeutet, dieses Phänomen ist nicht so eindeutig, sondern wir sehen, dass diese Narrative oder die Erzählungen, die benutzt werden in solchen Videos, sich wahrscheinlich milliardenfach oder millionenfach, Milliarden ist übertrieben, aber millionenfach im Internet finden.
Und manche von ihnen haben eben auch Millionen Followerinnen. Was sind das für Influencerinnen?
Also die beiden berühmtesten, man könnte sagen, die diesen Trend angestoßen haben. Eine sehr bekannte ist Hannah Nealman. Die hat ein Forum, das heißt Ballerina Farm. Die agiert da mit auf TikTok, auf Instagram und teilweise auf YouTube. Die ist eine der berühmtesten. Die gehört der mormonischen Kirche an in den USA. Die lebt in Utah, USA, und die hat über 11 Millionen Follower bei Instagram. Die bewirbt dieses sehr traditionelle christliche Geschlechterrollenbild. Das heißt, sie hat 9 Kinder, sie glaubt nicht an Verhütung, und sie bewirbt dieses sehr ländliche Leben. Man muss dazu sagen, ihr Mann war ein sehr, sehr reicher Mann, der sie dann in dieses Leben reingeführt hat. Sie war eigentlich Ballerina-Tänzerin am Anfang und wollte auf Gilliard, einer sehr bekannten US-amerikanischen Schule, tanzen, wurde aber quasi abgeworben und in dieses Ding reingeholt, in diese Tradwife-Contents reingezogen. Und sie verdient natürlich jetzt selbst auch in der Millionenhöhe, weil sie mit diesem Content natürlich auch Geld macht. Das ist eine der berühmtesten. Eine andere sehr berühmte ist Nara Smith.
Aber das sind alles Amerikanerinnen da, ne?
Das sind alles Amerikanerinnen. Das wird vielleicht auch nochmal wichtig, weil wir kommen ja vielleicht nochmal auf Deutschland.
Ja.
Aber die beiden sind die Ursprünge, kann man sagen. Also Nara Smith lebt ebenfalls in Utah, ist auch Mormonin und hat ebenfalls eine Followerzahl von über 4 Millionen auf ihren Plattformen. Und sie hat einen sehr ähnlichen Lebensstil, einen sehr reichen Ehemann gehabt, der auch Millionär war, der ein berühmtes Model ist, der auch Mormone ist und der sie da auch reingezogen hat. Sie hat auch in ihren frühen 20ern schon 4 Kinder gehabt und bewirbt auch den Lebensstil ohne Verhütung, weil es eben eine sehr christliche Auslegung ist, die beide eben reinbringen in diesen Content.
Manche dieser Geschäftsfrauen bieten ja auch noch dann einschlägige Produkte, ne? Also so in verlinkten Online-Shops an, Make-up für den 50er-Jahre-Look oder Sauerteig-Teigs, wie du gerade schon gesagt hast, und karierte Schürzen, ne?
Absolut. Also man kann sogar sagen, das ist ein wirtschaftlich sehr effizientes Feld. Also die haben ja, wie gesagt, 11 Millionen Follower. Zum Beispiel die erste, die ich genannt habe, Hannah von Ballerina Farm, die hat ja 11 Millionen. Man schätzt jetzt gerade ihren Wert im 9-Millionen-Bereich pro Jahr mit ihrem Content.
Das ist ordentlich. Was weißt du darüber, Sophia, ob diese Influencerinnen im richtigen Leben auch wirklich Tradwives eigentlich sind und dieses Modell auch tatsächlich leben? Oder vielleicht ist das alles nur Fake und dient dem lukrativen Geschäftsmodell?
Ich glaube, da kommt man jetzt ein bisschen rein, dieses Tradwife-Phänomen mal ein bisschen aufzusplitten und das quasi nicht als eine Kategorie zu sehen, die man so richtig zuordnen kann, sondern dafür mischen sich natürlich sehr unterschiedliche Interessen rein. Also wir haben Leute, zum Beispiel die beiden, die ich genannt habe, die leben diesen Stil wahrscheinlich wirklich. Die leben auf einer Farm, die haben ihre 9 Kinder, aber man muss ein bisschen dahinter schauen. Also zum Beispiel bei Nara Smith, der jungen Frau, die 4 Kinder hat und das bewirbt, wird immer wieder in den Videos gesagt, man hätte hinten die Kindermädchen gesehen oder wie man das auch nennen möchte, die Frauen, die auf die Kinder aufpassen im Hintergrund, während sie eben ihre Videos dreht. Im Prinzip ist es also auch sehr viel Show, was da nach außen gezeigt wird. Es ist nicht eine reale Reflexion ihres Lebens. Aber man könnte von den Glaubenssätzen nicht so einfach sagen, dass das nicht das ist, woran sie glauben. Es gibt aber Hinweise bei dieser zweiten Content-Creatorin, die sehr berühmt ist mit ihren 4 Millionen Followern. Die hat schon früher mit YouTube-Videos angefangen und hat da in einer ganz anderen Stimme gesprochen und hat für sich selber gekocht. Und im Laufe der Zeit hat sie angefangen zu sagen, das Essen, das mein Ehemann möchte, das koche ich ihm. Mein Ehemann wünscht sich heute zum Beispiel Kuchen, deswegen fange ich an, den Kuchen zu backen. Und dann sind ihre Zahlen enorm hochgegangen in der Viewerzahl, also in der Zahl der Menschen, die die Videos angucken. Und deswegen deswegen kann man davon ausgehen, dass es auch eine wirtschaftliche Interesse dahinter sich finden.
Durchaus. Das heißt also, bei den Tradwives sind die Rollen klar verteilt, wenn man das bisher ein bisschen zusammenfasst, über was wir geredet haben. Sie kümmert sich um Kinderküche, Kirche, sage ich mal, eher um das Geld zum Leben. Und das heißt eben auch Erwerbsarbeit, Gleichstellung, feministische Errungenschaften, kennen die wahrscheinlich gar nicht, spielen nicht nur keine Rolle, sondern werden möglicherweise auch verurteilt. Ist das so?
Also jetzt wird es besonders spannend beim Tradwife-Phänomen. Es ist ja ein modernes Phänomen und gleichzeitig ein Thema, das bestimmt viele schon gehört haben. Diese traditionellen Geschlechterrollen, das kennen wir natürlich aus der Geschichte. Es wird aber wie ein Empowerment dargestellt. Also es wird dargestellt, dass die jungen Frauen, die diesen Lebensstil haben können, quasi stark in diesen Lebensstil reingeht. Das wird ganz viel mit aktuellen Krisen gerechtfertigt, weil wir können ja sagen, wir befinden uns in einer Zeit, wo Corona war, wir befinden uns in einer Zeit, wo Wirtschaftskrisen waren, wo Kriege angefangen werden, wo es einen Rechtsruck gibt, wo viele Menschen Angst haben, über KI oder Internet keine Zukunft sich stabil aufbauen zu können oder die Jobs ersetzt zu kriegen. Und in dieses ganze Thema spielt das rein. Das spielt in diese Ängste rein und das sagt den Frauen, ihr müsst das nicht alles. Also ich empowere euch dahin, eine Freiheit zu finden, darin eine klare Rolle zu haben in dieser Welt. Deswegen zieht das bei ganz vielen jungen Frauen und die Themen, die da reingesprochen werden, das sind reale Themen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, was ist denn hier los, da gehen irgendwie Frauen zurück in der Zeit, sondern da werden ganz aktiv Themen aufgenommen, die sehr relevant sind für junge Menschen. Und die werden dann aber in ein sehr traditionelles, obwohl ich dieses Wort nicht unbedingt mag, es ist eher ein diskriminierendes Geschlechterbild reingedrückt, weil es diesen Menschen oft das Gefühl gibt, Handlungsfähigkeit zu haben.
Und wenn man das Ganze jetzt mal, was du gesagt hast, umdreht, dann werten die natürlich auch Frauen ab, die ein völlig anderes Gesellschaftsbild oder Frauenbild haben.
Was da tatsächlich passiert, ist, dass sie sagen, es gibt einen Gegentrend, den könnte man den Girlboss-Trend nennen. Das heißt, lange Zeit lang wurde auf Social Media ein anderes Frauenbild verbreitet, das auch ein Trend war. Es war ein Trend dahin, dass junge Frauen quasi selbstständig werden, selbst ihr Boss werden, selbst ihre Arbeit übernehmen. Und die stilisieren sich schon gerne als Gegenbild dazu. Die sagen aber nicht explizit, ihr sollt kein anderes Leben haben, das wäre zu radikal. Denn man muss da auch sagen, viele Tradwives gehen sehr vorsichtig um mit ihren Worten und ihren Narrativen. Sondern was da eher fällt, ist sowas wie, man darf doch leben, wie man möchte. Ich tue doch niemandem weh. Das ist doch eigentlich ein schönes Lebensstil. Es ist doch schön, wenn man sich um die Familie kümmert und so. Also es geht in diese Richtung.
Klar, denken wahrscheinlich auch viele. Aber trotz alledem werten sie natürlich andere Frauen ab, die eben nicht diesem Hausfrauenideal entsprechen, weil diese vielleicht kinderlos oder heterosexuell sind, ne?
Ja, was natürlich auch, wie gesagt, eine große Rolle spielt, ist, dass auf immer höhere Instanzen gegangen wird. Also es wird gesagt, das ist eine gottgegebene Rolle oder es ist eine spirituelle Rolle oder es ist eine biologische Rolle. Das heißt, Frauen, die dann quasi nicht dieser Biologie folgen, die sie da anwerben, die werden dann halt als quasi unnatürlich dargestellt, könnte man sagen, obwohl das natürlich alles soziale Konstrukte sind, in denen die sich bewegen.
Wir haben über diese Influencerinnen gesprochen, die Ballerina Farm hast du genannt, die Nara Smith hast du genannt. Also in den USA machen solche Tradwives ja schon länger von sich reden. Die erste Welle an Videos waren 2020 im Netz, habe ich nochmal nachgeschaut, und zwar im Kontext der ersten Wahl von Donald Trump, den sie lautstark auch jetzt und immer noch unterstützen. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Phänomen. Und dahinter steht natürlich ein extremer Konservatismus, der auch mit rassistischen Mustern durchtränkt ist und einer Vorstellungswelt, in der eben zum Beispiel auch die Errungenschaften der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder die liberalen Abtreibungsgesetze für Frauen völlig negiert werden. Kann man Parallelen jetzt ziehen zum deutschen Tradwives-Trend?
Also zum ersten Teil, ja genau, es ist so, dass man auf jeden Fall eine Verbindung ziehen kann, auch dann hin zu einer quasi solchen sehr alten Ideen von Überlegenheiten von weißen Menschen oder auch einer sehr Romantisierung der Zeit der 50er Jahre, in der es natürlich absolut nicht so war, wie es dargestellt wird. Und da wird ein sehr perfektes, man kann sagen, weißes, stereotypisches Leben dargestellt. Und es, was hier, wie ich vorhin gesagt habe, Tradition ist ja ein Wort, das ich sehr ungern benutze, weil was hier eigentlich passiert ist, es wird etwas Neues erfunden. so haben die Frauen damals nicht gelebt. Es wird quasi unterstellt, die Frauen hätten früher nicht gearbeitet, hätten keine Zeit damit verbracht, auch zu versuchen, Geld für die Familie reinzubringen, sondern sie wären quasi nur zu Hause gewesen und hätten sich um die Kinder gekümmert. Und das blendet erstens die Realität auch im Klassismus-Sinne aus. Also Menschen mussten arbeiten, nur sehr privilegierte Menschen hatten wahrscheinlich solche Vorteile. Und auch eben in der Art, wie verschiedene Menschen in Amerika leben mussten in den 90er Jahren mit Diskriminierung und Rassismus. Das heißt, das wird alles ausgeblendet und romantisiert. Und für den deutschen Kontext, da wird es besonders spannend, weil der amerikanische Kontext hat stark das Christentum mit verschiedenen sehr extremen Richtungen des Christentums, meine ich natürlich, als Hintergrund dieser Bewegung. Da wird viel über mormonische oder über evangelistische oder Weiß-Christentum argumentiert. Die sind da viel am Mitmischen. Man kennt das bisschen zum Beispiel von Charlie Kirk, der Mann, der erschossen wurde. Seine Frau Erika Kirk verbreitet auf jeden Fall Tradwife, also traditionelle Frauenbilder. Die kann man da sehr gut reinzählen in diese Bewegung. Auch wenn sie sich nicht nach außen präsentiert, das ist, was ich vorhin meinte, trotzdem die Narrative und die Art über die Texte, die gesprochen wird, die Wörter und Sätze, die benutzt werden, die sind gleich. Und dieses Phänomen kann man nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil in Deutschland tatsächlich eine höhere Religionsentfernung da ist bei jungen Menschen als in den USA. Das bedeutet, man muss, wenn man das für den deutschen Kontext anschauen will, mehr auf diese Codes gucken, die ich gerade meinte, also auf diese Sprache, die eigentlich verwendet wird. Man hat nämlich im deutschen Kontext tatsächlich kaum eine Influencerin, die so viel Reichweite hat wie die amerikanischen. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstens, die ganze Welt guckt sich englischen Content inzwischen an. Das heißt, die kriegen quasi da die Zuschauerschaft aus der gesamten Welt. Die kriegen die meisten ab. Es gibt viele, die sich das angucken, um darüber kritische Videos zu machen oder sich lustig zu machen. Und weil die eben so berühmt sind, hat das eine gewisse Selbstläufigkeit bei den amerikanischen Contents. Und eine andere Sache ist eben dieser christliche Hintergrund, der nicht so toll funktioniert in Deutschland. Das heißt, wenn man sich das Phänomen in Deutschland anschauen will, muss man ein bisschen kleinteiliger gehen. Da muss man ein bisschen schauen, wie kann man denn diesen Tradwife-Begriff größer machen als 50er Jahre USA? Und dann kommt man auf verschiedene Ebenen. Zum Beispiel die Ebene der Spiritualität, die gerade wieder sehr stark im deutschen Bereich größer wird in Podcasts und in YouTube-Videos, wo dann über die feminine Energie gesprochen wird oder die maskuline Energie. Oder wir sehen das in Deutschland auch bei Influencerinnen, die sehr reich sind. Dass dann dieser reiche Lebensstil, weil mein Mann so toll arbeitet, kann ich mir eben bei Gucci und Prada und so meine Klamotten und meine Mode leisten. Das sind immer noch Tradwife-Ideen dahinter, die werden aber stark modernisiert oder verzogen, damit man die vielleicht nicht im ersten Augenblick so erkennen kann.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das ein Trend, der klar zu differenzieren ist, aber der offenbar auch hierzulande sein Publikum findet. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, denn in 2025, da habe ich nochmal nachgeschaut, waren immerhin 77% aller Frauen in Deutschland zwischen 20 und 64 Jahren erwerbstätig. Und dennoch verfängt dieser Trend hierzulande. Warum und bei wem?
Ja, also vielleicht auch hier nochmal, wenn wir über so Influencer-Trends reden, dann reden wir ja oft über eine Romantisierung. Das heißt, viele Menschen gucken sich das tatsächlich nach der Arbeit an. Also wir haben viele Frauen, die werden sich solchen Content nach der Arbeit angucken, die sehr anstrengend war und sagen, wow, das ist irgendwie ein anderes Leben, das ist ein beruhigendes Leben, das ist schön. Das ist ein Teil davon und was wir auch sagen müssen, ist, dass das eine Art Projektion eines perfekten Lebens ist. Dass natürlich viele Frauen wissen, dass das nicht realistisch ist, aber die das irgendwie begehren, zumindest in Teilen. Also dann kommen natürlich wieder sehr starke Geschlechterrollen raus, wo dann viele Frauen sagen, ich will aber einen Mann, der mehr verdient und sich um mich kümmert, sodass ich keine wirtschaftliche oder finanzielle Angst haben muss oder dass ich eine Familie großziehen kann. Und der Mann stilisiert sich hier als der Beschützer und als der Reiche. Das heißt, wir finden diesen Trend auch in Deutschland. Das ist wir können sagen, mit dem Reinkommen eines Rechtsrucks weltweit können wir auch sehen, dass diese traditionellen Rollenbilder tatsächlich bei vielen Menschen wieder Anklang finden. Wie gesagt, vorhin wegen der Stabilität und deswegen, weil sie klare Rollen geben.
Also dann sind das wahrscheinlich auch überwiegend junge Frauen, ne? Bei denen das verfängt, nehme ich mal an. Wenn du sagst, die gucken sich das beispielsweise nach der Arbeit an und dann träumen sie davon, einen gut situierten, gut betuchten Ehemann zu haben, dem sie vielleicht auf diese Art und Weise nicht nur dienen können, sondern dass sie sich ein Leben gönnen können, das eben anders ist als das jetzige und dass sie vielleicht gar nicht mehr berufstätig sein müssen.
Ja, also es sind junge Frauen, aber wie gesagt, es ist gar nicht so einfach zu gucken, wer in diesem Pool der Zuschauerschaft, das wird auch gar nicht so verraten von den Influencerinnen selbst, wer da so drin ist. Also man muss ja im Internet auch immer vorsichtig sein, wer bewegt sich denn da drin und welche Gruppen versammeln sich und liken zum Beispiel einfach Videos wegen Bots oder wegen Wiederholungen. Aber wir können schon sagen, ja, es sind, also man muss sagen, es ist ein realer Trend. Es gibt Frauen, die finden dieses Lebensmodell anziehend und es gibt andere Frauen, die sind viel mehr, die finden das nicht anziehend.
Dieser Lebensstil, der von Frauen mit gut verdienenden Ehemännern geprägt ist, verstärkt natürlich so dieses völlig elitäre Bild, das sich bewusst vom Rest der Gesellschaft abgrenzt. Ich glaube, das muss man auch immer wieder nochmal verdeutlichen. Ansonsten fragt man sich, warum reden wir beide jetzt eigentlich gerade über diesen Trend? Du bist in deinen Forschungen, Sophia, darauf gestoßen, dass es auch verschiedene Archetypen von Tradwives gibt. Die eine lebt in einer Luxuswelt, verkörpert die Aussage, ich muss nicht arbeiten. Die andere präsentiert sich im ländlichen Ambiente. Welche Unterschiede, vielleicht kann man das nochmal herausarbeiten, hast du da gesehen?
Ja, das ist das Spannende an solchen Analysen ist ja, wenn wir diesen Tradwife-Begriff nicht so eng fassen, dann sehen wir den ganz, ganz viel. Wir sehen den in Reality-TV, was gerade viel verbreitet wird. Wir sehen es zum Beispiel bei den Geissens. Ich weiß nicht, ob Sie diese Show kennen, aber die Tochter Davina Geissen ist eine Tradwife-Influencerin für Deutschland. Die hat auch Instagram mit über 500.000 Followern und die würde sich selbst niemals so bezeichnen. Trotzdem macht sie gerade Content, wo sie sagt, der Ehemann muss die Frau beschützen, die Frau hat die Aufgabe, Kinder zu kriegen und sich um die Familie zu kümmern. Und wie man sich vorstellen kann, solche Narrative, die können in ganz vielen verschiedenen Formen auftauchen. Wie ich gesagt hatte, ich hatte zum Beispiel einen Podcast gehört, da ging es um Spiritualität von Frauen und da ging es darum, dass Frauen ja spirituell eine sanftere Energie haben und eine emotionalere, also das typische Klischeehafte und die Männer ja rationaler sind. Und da wurde dann zum Beispiel auch beworben, dass es ja auch Berufsfelder gibt, wo Frauen nicht arbeiten können, weil sie zu emotional sind. Und das wird aber positiv dargestellt, das muss man auch immer sagen. Also die verstehen sich oft nicht als Influencerin in die Tradwife-Richtung. Und die Art von Content, die sie machen, verstehen sie manchmal auch selbst als Empowerment. Also es wird von vielen so verstanden, wenn ich spirituell darüber rede, ich gebe euch doch Freiheit, wieder zurückzukehren zu dem, was ihr eigentlich wollt.
Ich weiß nicht genau, ob alle die Geissens kennen. Also ich kenne sie nicht wirklich, außer dass ich ab und zu mal rein seppe, wenn ich im Fernsehen unterwegs bin, im Programm unterwegs bin. Ich glaube, das ist so eine klassische Familie, die sich von unten nach oben gearbeitet hat und die plötzlich in so einer Luxuswelt lebt, sofern ab jeglicher Realität auf irgendwelchen Yachten wahnsinnig viel Geld irgendwie auskippt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die leben, keine Ahnung, auf Mallorca oder sonst wo. Ich weiß nicht, du nickst jetzt gerade, das stimmt, glaube ich. Also nur wenn man über die Geissens redet, muss man das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern.
Genau, also im Prinzip kann man sagen, wie bei den beiden anfänglichen Damen, die ja auch aus sehr reichen Kontexten kommen, ist auch die Tochter, die Geissens, kommt aus einem sehr reichen Kontext, wo die Eltern mehrere Millionen haben. Das ist bei allen großen, großen Influencerinnen ist das so.
Ich würde gerne nochmal über dieses Weltbild sprechen, also was scheinbar so harmlos und unproblematisch daherkommt und eben auch, ja, ist das unpolitisch? Da kommen wir auch gleich noch drauf. Das ist die Darstellung dieses gesellschaftlichen Arrangements, ne? Man arrangiert sich, das wird als Ideal dargestellt und offenbar mit extremen Ausschlüssen geht das aber einher. Und das würde ich gerne nochmal mit dir herausarbeiten. Was ist das für ein Weltbild, das eben auch diese rassistischen, diskriminierenden Elemente enthält? Was kann man dazu sagen?
Ja, das Weltbild an sich, es ist ja in vielerlei Hinsicht wird das feministisch auch kritisiert in den sozialen Medien, weil es ist ja eine Show, es ist eine Performance. Die Frauen werden selbst Millionärinnen durch ihren Content. Sie machen Werbung für etwas, das sie selber nicht leben. Das heißt, sie machen Werbung dafür, dass sie ein traditionelles Frauenbild mögen. Das heißt eigentlich die Hausfrauenrolle. während sie mit dieser Rolle mehrere Millionen verdienen. Das heißt, wir haben hier erstmal in der Diskriminierungsrichtung auch etwas, was man mit Geld gut erklären kann. Also die Sache, dass eigentlich das ein Trend ist, wo die Frauen durchaus arbeiten und Geld verdienen. Das heißt, sie bewerben ein falsches Bild. Das andere ist, wir wissen ganz oft, gerade in den USA, dass hier idealisiert wird ein weißes Christentum.
Das glaube ich, ist wesentlich. Wir sind alle weiß, ne?
Die Nara Smith ist tatsächlich deutsch-südafrikanerin, aber unterstützt tatsächlich weiße christliche Strukturen. Also das ist auch nochmal ein Phänomen für sie selbst, wahrscheinlich sehr interessant zu analysieren, da sie ja tatsächlich selbst keine weiße Person ist. Aber sie unterstützt in ihren Videos diesen Content vom weißen Christentum. Und da bin ich ja dann auch mit meinen Studien draufgekommen, weil ich bin ja im Internet unterwegs und gucke mir ja Proteste an, die gegen Geflüchtete gehen zum Beispiel oder gegen Migranten in Kommunen und schaue an, was sind denn da für Leute so unterwegs, die solche Proteste machen. Natürlich einerseits ganz legitime Gründe, weil in Kommunen gibt es immer wieder Themen, über die man reden muss, aber andererseits mischen sich da natürlich auch extreme Menschen rein, die zum Beispiel rechtsextreme Akteure, die an solchen Protesten mitmachen. Und wenn man sich dann diese Proteste mal genauer anguckt, dann kommt man tatsächlich auch auf dieses Threadwife-Thema, weil da ja ganz stark suggeriert wird, wir müssen unsere deutschen Frauen retten und wir müssen unsere deutschen Frauen und Kinder beschützen. Und wenn man da ein bisschen noch tiefer reingeht, dann sieht man, dahinter steht auch diese Idee der, die weißen Menschen sind überlegen und müssen beschützt werden quasi und das traditionelle Familienbild kommt eben mit dieser Idee einher. Also gerade das Mormonische oder das Christliche oder wie auch immer diese Schutzrhetorik der Frau ist, die ist beschützenswert, die ist zu Hause, die kümmert sich um die Familie, da geht es dann ganz schnell auch in extremere Richtungen.
Mhm. Ich habe gerade eben schon ein Stichwort geliefert, Stichwort politisch oder unpolitisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, da sind Threadwives eigentlich im klassisch politischen Sinne wahrscheinlich unpolitisch. Aber durch ihre Weltanschauung agieren sie dann doch politisch, vor allem auch im rechten Spektrum, wie du gerade so ausgeführt hast. Sie machen zum Beispiel Stimmung gegen Einwanderung mit dem Verweis auf die Gefahren für deutsche Frauen und deutsche Kinder. Wie genau äußert sich das? Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
Ja, sehr gerne. Das finde ich nämlich gerade bei diesen Frauenbereichen im Internet, wenn man das so blöd zusammenfassen möchte, aber wenn man sagen möchte, die Sphäre, wo sich junge Frauen bewegen im Internet, sehr spannend. Weil wenn wir uns die männliche Sphäre angucken, dann wird ja oft sehr direkt über Politik gesprochen. Also wir haben tatsächlich Podcasts, die sagen das einfach gerade raus, auch das rechte Meinungsbild, auch eben, man muss die Frauen schützen und wir müssen die und die Menschen loswerden, auf der einen Seite. Wenn man sich mehr in dieser Frauenseite bewegt, wo das natürlich nicht klassisch zuzuordnen ist, aber dann findet man eher Content, der versucht, das über Make-up zu machen, über die Art, wie du dich kleidest, wie dünn du sein sollst, was du für deinen Mann für Essen backen musst. Da steckt ja überall Kultur drin. Mhm. Also auch wenn diese Themen nicht erstmal nicht so sichtbar sind, wenn ich jedes Mal da anwerbe, dann muss Hausmannskost her, die irgendwie Brot backen ist, weil das unsere Tradition ist und wir tragen die Kleider der 50er Jahre der Frauen der damaligen Zeit. Oder Frauen schminken sich nicht oder Frauen färben sich die Haare nicht und so weiter, dann sieht man in diesen Subtexten quasi, dass da auch eigentlich Politik gemacht wird. Mhm. Das heißt, die ist vielleicht nicht so gerade raus, dass man direkt erkennen kann, das hat eine politische Motivation, aber dieses Zurückdrängen in eine gewisse Rolle und in dieser Rolle dann den Frauen auch sagen, das ist, wo du dich bewegen darfst, das ist sehr politisch.
Mhm. Gibt es denn eigentlich so eine eindeutige Urheberschaft oder so eine zentrale Steuerung dieses Threadwife-Trends?
Nee, gar nicht.
Gibt's nicht.
Es gibt keine zentrale Steuerung, sondern wie gesagt, da muss man viel mit Codes arbeiten, also Begriffen, die benutzt werden, an denen man dann an den Worten erst erkennt, oh, das ist vielleicht Threadwife beiträglich oder so. Weil es gibt eben verschiedene Wörter oder Begriffe, da würde man das dran erkennen, dass das ein Threadwife-Phänomen ist, aber die meisten würden sich selbst nicht so bezeichnen und wie immer im Internet, das kann sehr schnell wie ein Lauffeuer sich in vielen, vielen verschiedenen Bereichen entfachen.
Du hast gerade eben die Männer angesprochen. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Das männliche Pendant sozusagen ist ja die Manosphäre. Das ist auch ein loses, überwiegend antifeministisches Online-Netzwerk aus Blogs und Foren, das eben die Vorherrschaft von Männern Männern gegenüber Frauen sichert. Und da gibt es ja ganz verschiedene Gruppen. Ich habe ein bisschen nochmal recherchiert. Du wirst das wahrscheinlich alles ohnehin wissen. Das sind die Incels, die unfreiwillig zölibatären Frauenhasser oder die Pick-up-Artists, die es zur Kunst erklärt haben, Frauen aufzureißen, um es mit ihrer Sprache auszudrücken. Ja, das ist schon ziemlich erschreckend, wenn man sich da so ein bisschen umschaut. Gibt es denn eigentlich Hinweise darauf, dass es so eine Vernetzung gibt mit den Tradwives und mit denen, mit der Manosphäre?
Ja, absolut. Also die Manosphäre und die Tradwives, die gehen natürlich Hand in Hand einher miteinander. Was man vielleicht zur Manosphäre und zu dieser Womanosphäre sagen können, denn da können wir auch verschiedene Akteurinnen drin finden. Tradwife ist nur ein Bereich davon. Mhm. Es gibt verschiedene Formen, auch christliche Influencerinnen oder es gibt auch eben Make-up-Influencerinnen oder Backkanäle oder so weiter. Das kann man alles in diese Womanosphäre reinzählen. Und die überschneiden sich tatsächlich. Und was da ganz spannend ist, ist, obwohl beide Seiten ja eigentlich ein sehr, sagen wir mal, gegensätzliches oder ein sehr starkes, die männliche Seite, die Manosphäre, konzentriert sich auf das Männerbild und die Femosphäre oder die Womanosphäre konzentriert sich auf das Frauenbild, können wir sagen, wenn man tiefer reinschaut und die Bedürfnisse anguckt, dann sind die sehr ähnlich. Also das, was propagiert wird, stimmt tatsächlich nicht unbedingt, wenn man sich die Realität anschaut, weil es wird ja propagiert, dass die Unterschiede der Geschlechter so groß sind, dass wir eben kaum vereinbar sind miteinander oder uns ergänzen müssten in unseren Bedürfnissen. Aber wenn man sich die Realität dahinter mal anschaut, dann sieht man ja, da werden die gleichen Ängste benutzt. Also das funktioniert bei vielen jungen Menschen. Da werden wieder die gleichen Ängste benutzt, die aus den Krisen der Zeiten kommen, wie ich vorhin gesagt hatte. Die gleichen Ängste vor Zukunft, vor Berufen, vor Wirtschaft und so weiter, die werden dann halt in ein männliches Bild gepusht. Und das heißt, wenn man eine tiefere Ebene reingeht, dann sieht man, die jungen Menschen, die haben gerade in verschiedenen Richtungen irgendwie Ängste, die nicht adressiert werden in allen Bereichen. Und das heißt, es bilden sich solche Sphären raus. Wir können aber bei Männern tatsächlich auch sehen, die nehmen auch Teile dieser Womanosphäre auf. Also man geht ja immer nur davon aus, oh, die Frau lebt ja quasi nur als Ergänzung für den Mann in dieser Sphäre. Aber was man jetzt gerade sieht, ist, viele der Männer haben einen neuen Trend zum Beispiel. Ergänzend zu denen, die du gesagt hast, gibt es zum Beispiel Lookism als neuen Trend. Das bedeutet, viele Männer fangen jetzt an, in der Manosphäre zu sagen, sie sind nicht hübsch genug, sie sind nicht attraktiv genug. Da wird dann viel mit Operationen und Schönheits-OPs und teilweise auch mit dem Hammer sich ins Kinn zu schlagen, um sich ein schöneres Kinn zu machen und so weiter, weil diese Männer dann dieses Bild auch propagieren. Also da vermischen sich ganz, ganz viele Themen, wenn man sich die beiden Sphären anschaut.
Die Rückbesinnung auf die vermeintlich gute alte Zeit der 50er Jahre, als weiße Männer das Sagen hatten und sich Frauen unterordnen mussten. Dieses historisch ziemlich fragwürdige Ideal kommt zumindest bei jungen Männern in den USA richtig gut an, denn sie sehen im Feminismus sozusagen auch einen Sündenbock für ihre Probleme. Ne? Das muss man, glaube ich, auch festhalten. Wie ist das bei jungen Männern hierzulande? Finden die das auch klasse, wenn sich Frauen wieder unterordnen? Also wahrscheinlich kann man es nicht so verallgemeinern, aber wir sind ja jetzt in bestimmten Sphären unterwegs und in diesen Sphären, findet man das toll? Finden da Männer das toll? Werden Frauen sich wieder unterordnen? Was hast du daraus gefunden?
Also es gibt tatsächlich Studien, die darauf hinweisen, dass junge Menschen in der Gen Z-Generation, nennen wir die, das ist, glaube ich, jetzt so mit 26 rum und drunter, dass die diese Menschen tatsächlich eine stärkere Rückbesinnung haben in Umfragen hin zu einem traditionelleren Frauen- und Geschlechterbild. Viele junge Männer sagen, dass sie finden, dass der Feminismus zu weit gegangen ist, dass Frauen inzwischen zu viele Rechte haben und dass sie inzwischen zu viele Möglichkeiten in der Gesellschaft haben und dass es zu viel ist. Und da kommen wir vielleicht auch auf das Rassismus oder auch das Sexualitätenthema, dass die Diversity jetzt langsam auch mal reicht und dass es genug ist und dass damals eben alles leichter verständlich war. Trotzdem, wir können jetzt Umfragen zeigen, dass das ungefähr schon bei 33% der befragten Gen Zs liegt. Das ist eine ziemlich hohe Nummer. Das ist ein Drittel der befragten Menschen finden das. Trotzdem können wir natürlich auch die andere Seite sehen. Was ich bei dem Kontext auch immer wichtig finde, ist, dass wir ja hier, wir können über soziale Medien sagen, wir haben eigentlich eine Plattform, die das vernetzt, die das nach außen zeigt, solche Themen. Und diese Themen sind aber nicht neu. Mhm. Also das Ganze, was da drin passiert, das gab es schon immer. Jetzt haben wir eben diese Internetplattformen, die das nach außen vielleicht sogar anwerben, weil sie davon auch wirtschaftlich profitieren und die dann diese Bilder auch verbreiten bei jungen Menschen. Wir haben aber immer noch die gleichen Themen, die aufgearbeitet werden in diesen Bereichen. Und was man vielleicht Positives sagen kann, ist, wir sehen eine sehr starke Gegenbewegung dagegen, gerade bei jungen Frauen. Auch wenn man sich die Wahlergebnisse zum Beispiel in Deutschland anguckt, dann sind junge Frauen sehr stark bei den Linken und Grünen in der Wählerschaft, haben sehr oft das Thema Gender als eines ihrer Hauptthemen und wichtigsten Themen. Und wir können auch gleichzeitig sehen, dass gerade junge Männer auch eine Tendenz haben, und das ist ein bisschen problematisch. Wir versuchen, junge Männer oft zu erklären, deswegen reden wir viel über die Manosphere oder über Incels oder darüber, wie sie eben beeinflusst werden. Wir haben aber auch innerhalb der Geschlechter sehr große Differenzen. Also wenn wir immer nur versuchen, junge Männer sind so und junge Frauen sind so, das entspricht nicht unbedingt der Realität. Das ist vielleicht, was ich vorhin ein bisschen sagen wollte. Wenn wir die Bedürfnisse auf einer tieferen Ebene anschauen, dann ist das Thema gar nicht so geschlechtlich, wie wir erstmal denken, sondern es gibt einfach ein bestimmtes Publikum, das sehr anfällig ist für solche Narrative, während es ein anderes Publikum gibt, das absolut dagegen ist.
Ich würde gerne noch mal zwei Punkte aufgreifen, die du gerade schon angesprochen hast. Das eine ist das Stichwort Vernetzung und das andere sind im Prinzip rechte Positionen. Weißt du explizit etwas über die Vernetzung mit der rechten Szene, der Tradwives?
Es ist ein bisschen auch wieder, ein bisschen schwierig, weil man wieder die Codes ein bisschen nehmen muss. Also man muss ein bisschen die Sprache angucken, die benutzt wird. Es gibt jetzt nicht unbedingt so viele große Influencerinnen, wo man sagen kann, natürlich gibt es das auch in kleineren Followerzahlen, aber man kann nicht sagen, es gibt jetzt die große Tradwife-Influencerin aus der rechten Szene oder rechtsextremen Szene, die sehr viele Zuschauer generieren kann, sondern man findet das wieder in Posts. Also man kann das zum Beispiel bei der AfD sehen, da wird sehr viel beworben für, man findet immer wieder Posts dazu, was eine klassische, eine traditionelle Frau ist, im Gegensatz zu einer feministischen, oder da wird dann oft halt politisch argumentiert, einer grünen oder einer linken Frau ist, die sich die Haare färbt und eben Schwangerschaftsabbrüche macht und so weiter. Also man findet diese Posts dann bei der AfD. Das heißt, wenn man nicht versucht, so sehr auf die Influencer an sich zu gehen, sondern ein bisschen versucht, so die Sphären dazwischen anzugucken, dann ist diese Sprache definitiv kompatibel mit rechten Ideen und rechtsextremen
Ideen.
Also
rechte Rhetorik, aber man muss genau hingucken, so wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt aber auch, dieser Tradwife-Trend ist also kein bewusst gesteuertes politisches Projekt, aber man könnte sagen, er stützt rechte Ideologien und deren Blick auf die Welt.
Ja, wenn wir uns zum Beispiel USA angucken, dann wissen wir ja, Charlie Kirk war ein großer Influencer, der auch oft im rassistischen und antifeministischen Bereich Menschen beeinflusst hat. Seine Frau hat das jetzt übernommen, nachdem er gestorben ist, und macht ja weiter, sie macht ja weiter diesen Content. Und da kann man das sehr definitiv sehen, dass es erstens großen Support gibt für rechte Politik, auch für Trump in dem Bereich, und dass da auch dann explizit zum Beispiel gegen schwarze Menschen gegangen wird oder gegen Frauen, dass man zum Beispiel sagt, du brauchst eigentlich deinen Schulabschluss gar nicht oder so, deine eigentliche Rolle ist es ja, zu Hause zu sein, du brauchst keine so höhere Erziehung oder höhere Bildung. Also höhere Bildung. Und auch bei Charlie Kirk war es ja damals so, dass er gesagt hat, ihr müsst zum Beispiel schwarze Menschen wären ja zum Beispiel, wenn sie Piloten sind, wäre das ja nur ein Zufall, weil es eben so viele Diversity-Programme gibt und nicht die richtige Leistung. Und in dieses Spektrum spielt das schon rein. Also da muss man dann vorsichtig sein, dass man sagt, oh, es gibt die Influencerin, die das jetzt macht mit Absicht, das gibt es. Das sind aber nicht die Großen. Die Großen sind die, die Narrative benutzen und Sprache bei uns in die Gesellschaft reinbringen.
Und offenbar sehr viel subtiler vorgehen.
Und subtiler vorgehen und auch echte und reale Ängste aufgreifen.
Fassen wir nochmal die zentralen Kritikpunkte auch der feministischen Gegenbewegung in den sozialen Medien zusammen. Du hast vorhin das schon angedeutet, dass es da ja durchaus eine Gegenbewegung gibt. Ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass da die Lebensrealität von Frauen komplett verzerrt wird, denn Frauen haben ja zu allen Zeiten gearbeitet, ne?
Genau, also der Begriff der Tradition, der hat ja sowas Versteckendes, weil wenn wir Tradition sagen, traditionelle Geschlechterrollen, dann klingt das ja so, als wäre das irgendwas aus der langen Vergangenheit, das man auf die Zukunft überträgt. Und in Realität ist die Tradition ja eine Erfindung des Augenblicks, um quasi die Zukunft zu beeinflussen. Wovon wir eigentlich reden, ist ja hier, das waren damals, gab es sehr geschlechterdiskriminierende Frauenrollen. Die Frauen früher haben viel dafür gekämpft, dass sie überhaupt zum Beispiel ein Bankkonto haben dürfen, dass sie fahren dürfen, dass sie arbeiten dürfen, ohne ihren Mann fragen zu müssen. Aber Frauen haben gearbeitet. Das ist eine der größten feministischen Kritiken, die sagen, ja, das ist eine Verzerrung. Also sie unterwandern im Prinzip die ganzen Leistungen, die Frauen damals für uns gebracht haben als Frauen und tun so, als ob dieser Kampf sinnlos wäre, weil sie uns die Frauen jetzt quasi gezwungen hätten zu arbeiten. Aber in Realität haben Frauen gearbeitet. Das ist einer der Kritikpunkte.
Mhm. Ja, und das ist natürlich ein totaler Backlash, ne? Also ein wirkliches, ein Zurück, ne? Wenn man sich die letzten Jahrzehnte eigentlich anguckt, in denen, ich sage einfach mal, auch die Frauenbewegung, die feministischen Traditionen, sofern man das überhaupt sagen kann, oder der Feminismus einfach nach vorne gewandt gewesen ist, ne? Wo man geguckt hat, dass es eine Gleichstellung gibt zwischen Männern und Frauen, da ist wirkt dieser Trend ja wirklich wie aus der Zeit gefallen fast, wenn man das beobachtet.
Ja, und alles, was ein bisschen kritisch ist, wird aus diesen sehr romantisierten Videos natürlich auch rausgeschnitten. Also es sind wahnsinnig beruhigende Videos. Die haben ganz romantische Musik im Hintergrund, wenn es jetzt dieses klassische Treadwife-Video ist. Die haben schöne Bilder von Landschaften, die haben schönes Wetter, die Kinder laufen, schreien nicht zum Beispiel. Das ist schön, nicht im Hintergrund oder so, sondern die haben 9 Kinder zum Teil oder 4 Kinder, die beiden. Aber die sieht man gar nicht in den Videos. Die sieht man immer nur, wenn sie essen. Und ansonsten ist alles wahnsinnig romantisiert und verschönert dargestellt.
Ein weiterer Kritikpunkt dieser feministischen Gegenbewegung im Netz ist zum Beispiel auch der, dass es sich bei den Darstellungen du hast gerade schon das Stichwort geliefert, um Inszenierungen handelt. Das heißt, Hausarbeit und Kindererziehung zerrt natürlich wahnsinnig an den Kräften, aber das alles sieht man eben nicht, ne? Genau so ist es.
Genau so ist es. Und wenn man das nicht sieht, dann ist das natürlich ein wunderschönes Bild, weil was man dann sieht, sind Frauen, die wahrscheinlich ihren Hobbys nachgehen können, die zu Hause lesen können, Zeit für sich haben, Zeit haben zum Kochen. Das ist ja auch was Schönes. Das ist ja nichts Schlechtes an sich. Nur da wird natürlich die Realität komplett verblendet vom echten Familienleben. Da kommt die zweite feministische Kritik, ist natürlich, dass viele Frauen sagen, das ist doch völliger Blödsinn. Also die meisten Mütter müssen erstens heutzutage arbeiten neben der Familie, zweitens ein Kind ist nie komplett still und lässt dich kochen und lässt dich deine Hobbys genießen, sondern es ist eine echte Arbeit. Kinder zu haben ist ein richtiger Arbeitsakt, der auch nicht genug anerkannt ist in der Gesellschaft. Und durch diese Romantisierung wird dieser ganze, das, wofür Mütter jetzt eigentlich sehr stark kämpfen, dass sie eigentlich anerkannt werden als wirklich arbeitende Menschen, die auch Leistung kriegen sollten dafür, wird damit eigentlich rückschrittlich betrachtet und auf eine romantisierte Hobby-Ebene quasi gehoben, als ob das ein Thema nebenbei ist, das Kinder haben.
Man kann das ganz einfach herunterbrechen. Die finanzielle Abhängigkeit wird romantisiert. Es wird dabei nicht berücksichtigt, dass diese Frauen zum Beispiel keine Renten bekommen, ne? Also die haben dann irgendwann nicht mehr ihr Auskommen, sind komplett abhängig vom Mann und sind nicht alleine, ja, oder nur von der Stütze oder wie auch immer abhängig, ne? Das muss man doch dazu sagen, ja.
Genau, das ist natürlich auch gerade das sehr problematische Bild, das hier jungen Frauen suggeriert wird, ist, sie können sich 100% auf ihren Ehemann verlassen. Die Realität zeigt das natürlich absolut nicht. Wir bewegen uns in Zeiten, in denen es beide Partner oft arbeiten müssen, weil wir wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, wo auch beide Partner wahrscheinlich arbeiten wollen in vielen Familien. Aber sagen wir mal, wenn man diesen Trend attraktiv findet, dann verblendet er definitiv. Man setzt sich in eine starke Abhängigkeit von einem anderen Menschen. Und das ist tatsächlich einigen großen Treadwife-Influencerinnen passiert, dass die Männer sich dann getrennt haben von ihnen. Ja. Und dann müssten die ihren Content komplett umdrehen, weil die hatten ja ihr ganzes Leben darauf aufgebaut, für ihren Mann zu kochen und für ihren Mann Essen vorzubereiten und ihnen Kleider rauszulegen und sich um ihn zu kümmern. Also es ist wirklich fast eine mütterliche Rolle, die da quasi propagiert wird in diesem Treadwife-Trend. Und nachdem die Männer dann gegangen sind, mussten sie natürlich auch diese ganzen Lügen, die sie da aufgebaut hatten, irgendwie in ihren Videos wieder verarbeiten, weil dieses christliche Bild dann ja nicht mehr standhalten könnte. Und ich möchte nicht christliches Bild sagen, ich möchte dieses extreme Bild, das sie da mit Christentum rechtfertigen.
Vielleicht noch ein weiterer Kritikpunkt auch der feministischen Gegenbewegung ist der, dass nicht nur die Arbeit, die oft belastende Arbeit unsichtbar bleibt, aber das ist vor allem wichtig, weil diese belastende Arbeit eben auch von anderen Frauen getragen wird, also Haushaltshilfen, Reinigungskräften, Frauen, die die Kinder erziehen, ne?
Ja, und auch hier können wir vielleicht auch ein bisschen in diese Kritik reingehen, dass wir oft sagen, ne, dieser Erfolg von Frauen wird ja oft auf Schultern von anderen Frauen getragen. weil wir, wie gesagt, wir sehen keine Kinder in den Videos, außer sie sind total gut erzogen und angezogen und essen brav ihr Essen. Das bedeutet, irgendjemand muss sich ja um diese Kinder kümmern. Wir sehen immer top geclean, also top saubere Häuser. Das heißt, irgendjemand muss doch dieses Haus sauber machen. Es wird auch ganz viel kritisiert, dass Menschen, Zuschauerinnen schreiben in den Kommentaren, wir haben gesehen, hinten ist eine Haushälterin oder hinten ist hier eine Person, die geputzt hat. Ich habe es doch im Video gesehen. Und solche Themen werden natürlich gar nicht adressiert von diesen Influencerinnen selbst, aber man kann es dann teilweise im Hintergrund sehen. Da sind Menschen, die kümmern sich um die Kinder, Menschen, die putzen das Haus. Und diese Menschen, gerade in den USA, kann man sagen, das sind oft Frauen, die kommen aus einem Bereich, wo sie natürlich ärmer sind, wo sie vielleicht auch aus, gerade solche traditionellen Berufe werden ja auch gerne nach außen verlagert, in diesem Niedriglohnsektor, wo dann eben Menschen kommen, die aus anderen Ländern kommen und für diese Frauen arbeiten müssen.
Die sind da nicht mehr weiß.
Die sind da nicht mehr weiß, genau. Also dieses verblendete, weiße Frauen haben dann das Traumleben, während eigentlich die Kinder, irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern, einkaufen, das Haus putzen. Und die haben ja gar keine Zeit dafür, wenn die ein Video drehen. Da wurde oft kritisiert, so ein Video zu schneiden, um so ein Essen vorzubereiten. Das dauert 6 bis 7 Stunden. Das bedeutet, diese Frauen arbeiten richtig stark eigentlich an ihren Videos. Und das heißt, irgendjemand muss sich um diese 9 Kinder oder 4 Kinder oder 5 Kinder kümmern.
Es gibt vor allem in den USA, aber auch hierzulande einen Backlash, das können wir festhalten, also reaktionäre Bestrebungen, die sich gegen fortschrittliche Entwicklungen richten, gegen demokratische Errungenschaften, gegen auch gelebte Gewissheiten, gegen Minderheiten, Andersdenkende. Und es gibt damit eben auch eine Rückkehr zu konservativen Wertvorstellungen, in denen eben alles, was mit Veränderung einhergeht, massiv bekämpft wird. Man könnte schon sagen, so vorwärts in die Vergangenheit eigentlich ist so das Motto. Das heißt, Sophia, ein solcher Trend, über den wir heute gesprochen haben, dieser Trend der Tradwives, könnte sich noch eine Weile halten oder sogar verfestigen. Was denkst du?
Ja, ich denke, das ist ein sehr ernstzunehmendes Thema, weil wie gesagt, wir haben hier Followerzahlen teilweise im Millionenbereich. Wir können nicht unbedingt sagen, also wir können es nicht unbedingt pointieren oder kategorisieren. Das heißt, das Thema kann sich einfach unkontrolliert im Internet verbreiten. Da braucht es auf jeden Fall irgendeine Form von Gegenbewegung oder politischer Bildung in der Richtung, dass die Menschen lernen, solche Sprachnarrative oder Codes zu erkennen und auch zu lernen, dass das nicht eine Realität ist, sondern eine Konstruktion oder eine Imaginität von einer Realität. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir sagen können, wenn wir uns das Wachstum der Manosphäre angucken, also schauen, wie groß das in letzter Zeit wird und wie wichtig Gender jetzt oder Geschlecht jetzt wieder wird, aktuell gerade in dieser Rücktraditionalisierung unserer Rollen, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Frauenthemen jetzt vermehrt auftreten werden und dass auch immer größere Influencer je rechter die Politik eines Landes ist, desto stärker kann man auch davon ausgehen, dass diese Influencerinnen eine Plattform finden. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, wir haben eine enorme Gegenbewegung. Wir haben viele Menschen, die sich das angucken, weil sie es eben verwunderlich finden. Und das ist auch ein Symbol dafür, dass vielleicht auch Dinge, die damals sehr normal waren, heute eben nicht mehr normal sind. Das ist ja ein bisschen auch der Take, den wir aus der Friedensforschung dann immer nehmen, zu sagen, gut, es ist ein bisschen ein traditionalisiertes Frauenbild, das hier gerade propagiert wird. Und man muss das schon angucken. Man muss auch gucken, wie kann man dagegen Konzepte entwickeln und wie kann man da Formate entwickeln, um damit zu arbeiten, aber gleichzeitig die Themen empören. Und dass diese Themen empören und dass es viele Menschen gibt, die sich dagegen stellen, zeigt, dass heute Dinge vielleicht nicht mehr so normal sind, dass man einfach sagen kann, eine Frau bleibt zu Hause und kocht oder putzt sich um die Kinder, ist heute schon ein Thema, worüber man mehr diskutiert, ob das überhaupt noch so aktuell ist. Das heißt, wir finden eine starke Vermischung, in der wir auch Lösungen finden können.
Bleiben wir also wachsam. Wir sind am Ende unseres Podcasts heute, Extreme Zeiten mit Sophia Fechter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Demokratiezentrum der Philipps-Universität Marburg. Unser Thema, der Tradwife-Trend und was an ihm gefährlich ist. Sophia, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und dass du heute mein Gast gewesen bist.
Vielen Dank.
Ihr als User und Userinnen könnt diesen Podcast nachhören, ihn abonnieren, weiterempfehlen, auf allen gängigen Plattformen finden und runterladen. Alles kostenlos. Und wenn ihr uns schreiben wollt, findet ihr uns unter Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums der Uni Marburg im Netz. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.